Ich war damals noch ein kleines Baby, als ich offiziell zum Mitglied der römisch-katholischen Kirche wurde. Kein Mensch hat mich gefragt, als ich damals getauft wurde. Und doch war diese Taufe ein entscheidender Wendepunkt in meinem Leben. Der Glaube hat mich seitdem durch mein ganzes bisheriges Leben begleitet. Ich habe zu Gott eine Beziehung aufgebaut, die sehr persönlich ist und die mir nicht nur in den schwierigen Phasen meines Lebens hilft. In der Kirche habe ich eine Heimat gefunden, die mir Halt gibt und die Antworten hat auf die drängenden Fragen meines Lebens. Und doch werde ich sehr oft von meinen Freunden gefragt: Was glaubst du eigentlich? Nun, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und so weiter und so fort. Das Glaubensbekenntnis haben auch meine Freunde schon sehr oft gehört. Aber was genau glauben wir da? Ich bin heute hier in Köln und werde genau diese Frage mit einem Mann besprechen, der den Glauben gewissermaßen zum Beruf gemacht hat. Sein Name ist Dominikus Schwaderlapp. Er ist Weihbischof hier im Erzbistum Köln und ich werde mit ihm Satz für Satz das Glaubensbekenntnis durchsprechen und ihm viele, viele Fragen stellen. Ich bin gespannt, was Weihbischof Schwaderlapp dazu zu sagen hat. Lieber Herr Weihbischof, ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf, in Ihrem Wohnzimmer sogar, um ja, mit Ihnen mal die grundlegenden Themen des Glaubens zu besprechen. Da interessiert mich zunächst mal, wie lange arbeiten Sie jetzt eigentlich schon für die Kirche?
Oh, ich bin seit 27 Jahren Priester, also vor 28 Jahren zum Diakon geweiht worden. Und in dieser Zeit begann auch mein kirchlicher Dienst. Einige Monate vorher als Praktikant habe ich schon mein erstes Gehalt bekommen.
Wie ist das eigentlich so, wenn man den Glauben mehr oder weniger zum Beruf macht? Ist man da auch wirklich noch mit dem Herzen dabei die ganze Zeit? So, woher nehmen Sie denn die Überzeugung, dass das, was Sie glauben, auch tatsächlich wahr ist?
Ja, Glauben bedeutet ja nicht einfach ein Sammelsurium von Sätzen für wahr halten nur, sondern Glauben bedeutet ja Vertrauen haben zu Gott, bedeutet eine Beziehung. Und das ist für jeden Priester, für jeden Christen wichtig, eben diese persönliche Beziehung zu leben. Das ist das A und O. Das ist eben auch eine Herausforderung und nicht leicht, aber das ist die Grundlage, um wirklich auch eine innere Gewissheit zu bekommen.
Wie oft haben Sie denn schon so Pi mal Daumen das Glaubensbekenntnis gebetet?
Das kann ich eigentlich nicht mehr zählen. Also ich glaube, seit meinem dritten Lebensjahr spätestens bin ich jeden Sonntag in der Messe und auch wochentags häufig. Und dann wurde natürlich auch immer das Glaubensbekenntnis gebetet. Es gehört für mich zum Tagesablauf dazu. Ich bete den Rosenkranz wenigstens einen oder mehrere. Da gehört auch das Glaubensbekenntnis dazu. Also ich kann es nicht mehr zählen.
In diesem Credo, in dem Glaubensbekenntnis ist ja eigentlich alles zusammengefasst, was die katholische Kirche glaubt und lehrt. Wie ist das eigentlich entstanden?
Das Glaubensbekenntnis, das Apostolische zum Beispiel, was wir ja sehr häufig beten, was sehr kurz komprimiert ist, ist ein Taufbekenntnis. Also wenn in den ersten Jahrhunderten die Erwachsenen getauft wurden, es wurden da im Wesentlichen die Erwachsenen getauft, mussten die eben ihren Glauben bekennen. Und da wurden diese Bekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis, was eben sehr alt ist, verwendet, um kurz und knapp den Taufglauben desjenigen, der getauft wird, zum Ausdruck zu bringen.
War das einfach, sich da zu einigen auf diese Glaubenssätze? Muss das sicherlich auch ordentlich Streit gegeben haben, weil die Auffassungen vielleicht doch auch ein bisschen unterschiedlich sind von dem, was Jesus Christus eigentlich wollte.
Ja, das hat sich in der Tat entwickelt und die Glaubensbekenntnisse sind auch entstanden in der Auseinandersetzung um Jesus Christus. Wer ist denn eigentlich Jesus Christus? Und viele Formulierungen lassen sich erst daraus verstehen, dass man das eben festgehalten hat, wer Jesus Christus ist, in Abgrenzung zu anderen, die das eben leugnen. Es fängt an eigentlich bei einem ganz kurzen Bekenntnis aus dem Korintherbrief. Es dürfte eigentlich das eines der ältesten, wenn nicht das älteste sein. Christus ist gestorben gemäß der Schrift, am dritten Tage auferstanden gemäß der Schrift. Und dieses, dazu sagt Paulus, dass er das schon selbst empfangen hat. Ja. Also was schon aus der Zeit Jesu, jeweils kurz nach seiner Heimkehr zum Vater spätestens, dieses Bekenntnis, dass er für uns gestorben und begraben, von den Toten auferstanden ist, das ist sozusagen das Urbekenntnis, das Urkerygma der ersten Christen. Und ja, je weiter man sich auch mit dem Geheimnis Jesu Christi auseinandergesetzt hat, desto tiefer ist man auch in das Geheimnis gekommen. Und auf der anderen Seite hat sich dann auch immer mehr die Auseinandersetzung entwickelt. Also die Frage nach dem Streit, in der Tat, wenn wir so wollen, von Beginn an ist Christus umstritten. Und ich bin kein Prophet, wenn ich sage, das bleibt bis zu seiner Wiederkunft so.
Sie haben ja jetzt schon angefangen, mehr oder weniger mit dem Glaubensbekenntnis. Wir können ja auch mal direkt reingehen. Es fängt an mit, ich glaube an Gott, den Vater. Das schon mal, das war damals revolutionär. Ich glaube an Gott, nicht, also an einen Gott, nicht an mehrere Götter. Warum waren sich da die ersten Christen schon so sicher, dass es wirklich nur einen Gott gibt und die anderen falsch liegen und nicht sie selbst?
Wir müssen die Heilsgeschichte im Ganzen betrachten und da auch die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat von den Juden als unseren älteren Brüdern gesprochen. Und die Offenbarung beginnt ja nicht erst mit Christus, sondern wir kennen die Offenbarung auch vor Christus. Er hat gesprochen zu Abraham, zu Mose, zu den Propheten. Wir haben eben die Heilsgeschichte des Alten Bundes vorliegen. Und da war immer schon der Unterschied des Volkes Israel zu den anderen Völkern. Israel glaubt an Jahwe, den einen Gott. Gott ist einzig. Und Christus ist dann der verheißene Messias, auf den das, wie wir sagen, Alte Testament zuläuft, auf den alles hin kulminiert, was sozusagen wirklich die Zeit, die Fülle der Zeit ist, als er geboren wurde. Und eben das der alte Bund offenbart uns den einen Gott. Und das ist die Basis auch für den Glauben an Christus.
Das sind ja jetzt schon einige Signalwörter gefallen, die man auch in der Kirche immer wieder hört. Die sollten wir vielleicht mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Was ist zum Beispiel diese Heilsgeschichte, die Sie immer wieder erwähnt haben?
Ja, also die Geschichte der Welt ist nicht einfach eine Geschichte ohne Gott, sondern mit Gott. Also es gibt so die Vorstellung, ja, Gott hat die Welt erschaffen, aber dann hat er sie quasi wie so ein Fußball weggeschubst, ja, und hat sich längst von ihr entfernt. Jetzt ist die Welt ein Selbstläufer. Das ist natürlich nach unserer Vorstellung nicht der Fall, sondern Gott hat die Welt erschaffen. Er hat sich darüber hinaus von Beginn an den Menschen offenbart. Und diese Geschichte ist keine Geschichte ohne Gott, sondern mit Gott. Er begleitet den Menschen, er führt ihn, er will sein Heil. Durch alle Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen lässt er nicht davon los, dass er das Heil der Menschen will und sich auch immer wieder sichtbar, bemerkbar macht.
Und der alte Bund, den er dann mit den Menschen geschlossen hat, was ist das?
Der Bund mit dem Volk Israel, beginnend mit Abraham und dann weiter mit Mose am Sinai bei dem Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde und dann 40 Jahre lang in das gelobte Land zog. Aber wir können auch noch einen Schritt nach vorne früher gehen, der Bund, der auch mit Noah geschlossen wurde. Auch ein Zeichen der Zuwendung Gottes an die Menschen. Bund bedeutet, Gott wendet sich den Menschen zu. Wir müssen da vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, um das Ganze wirklich in einen Zusammenhang zu sehen. Adam und Eva. Die ersten Menschen wurden erschaffen aus Liebe zur Liebe. Gott hat den Menschen aus Liebe erschaffen. Jetzt hat sich der Mensch gegen Gott gewendet, hat sich verführen lassen. Und dennoch hat der Mensch nicht die Freundschaft Gottes verloren, er hat sich immer wieder ihm zugewandt. Auch nach dem ersten Mordfall, dem ersten Krimi der Kirchen der Weltgeschichte, Kain an Abel, hat sie die Menschheit nicht verlassen. Den Bund nach der Sintflut mit Noah geschlossen. ein Vorausbild des Bundes mit dem Volk Israel. Und er hat sich eben aus der Welt ein Volk ausgesucht, dem er sich besonders offenbaren wollte, den, das er besonders führen wollte, um es vorzubereiten, dass es einmal den Messias hervorbringen wird, den Retter der Welt. Heilsgeschichte bedeutet eben, das war ja die ursprüngliche Frage, dass es einen großen Zusammenhang der Weltgeschichte gibt, der eben nicht einfach aus sich selbst und autonom entwickelt, sondern durch das Eingreifen und die Führung Gottes.
Und durch Jesus Christus kam dann dieser neue Bund zustande.
Genau, der neue und ewige Bund, der zum Heil führt, der die Tür zum Leben wieder öffnet, die verschlossen war, zu einem Leben in Fülle, zum Leben im Himmel, der gekommen ist, um unsere Fähigkeit, einander zu lieben, zu glauben, wieder erneuert hat, der einfach alles neu gemacht hat. Aber das ist jetzt schon im Glaubensbekenntnis schon sozusagen der zweite Hauptteil. Der erste Hauptteil, da geht es tatsächlich erstmal um Gott, den Vater, den Schöpfer.
Das ist ja dann auch die Frage, wenn Gott ja im Alten Testament und im Neuen Testament, da scheint ja doch eine gewisse Entwicklung durchgemacht zu haben. So im Alten Testament, da erscheint er oft als rachsüchtiger Gott, als jemand, der die Menschen bestraft. Wenn man vor allem an die Israeliten denkt, die dann lange in Ägypten waren, dann in der Wüste noch drangsaliert wurden, da scheint dann der Gott aus dem Neuen Testament ein bisschen entspannter zu sein. Woran liegt das?
Ja, Gott hat sich natürlich nicht entwickelt. Gott ist ewig und er ist allmächtig und bleibend. Aber die göttliche Pädagogik richtet sich nach dem Menschen. Der Mensch hat sich entwickelt. Und die Offenbarung ist so, dass der Mensch es verstehen kann. Ja. Also, wenn jetzt Christus gesagt hätte, also hier bin ich bin zweite trinitarische Person, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eines Wesens mit dem Vater, geboren vor aller Zeit, hätten die Menschen gesagt, was, man kann es gar nicht verstehen. Christus hat in der Weise gesprochen, dass es die Menschen seinerzeit verstehen können. Und Gott hat sich dem Menschen im Alten Bund, im Alten Testament, in einer Weise offenbart, dass sie es verstehen konnten. Ein Beispiel. Wenn in der Heiligen Schrift steht, mein ist die Rache, spricht der Herr, dann hört sich das von unseren Augen, in unseren Augen und von unseren Ohren her an, als hätten wir einen rachsüchtigen Gott. Die Botschaft ist eine ganz andere. In einer Zeit, in der Stämme miteinander verfehdet waren und Rache geübt wurde, Blutrache geübt wurde und das zu einem grausamen Blutvergießen führte, war die Botschaft, nicht der Mensch darf Rache üben. Die Rache ist Sache Gottes. Damit hat Gott zu den Menschen seiner Zeit gesprochen, so dass sie es verstehen konnten und dass Rache nicht mehr der leitende Gedanke ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Christus hat es durch das Liebesgebot auch den Feinden gegenüber aufgebrochen. Aber auch das war schon ein Riesenfortschritt, dass man eben nicht nur, wenn einer aus dem Stamm umgebracht wurde, den ganzen Stamm vernichten durfte, sondern, Moment, eine Gerechtigkeit nicht mehr an Sühne als das, was an Unrecht geschehen ist. Also nicht Gott ist derjenige, der sich verändert, sondern der Mensch. Und Gott führt ihn Schritt für Schritt, hat ihn durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende geführt.
Ist dann das Christentum gewissermaßen, um es jetzt mal in der heutigen Sprache auszudrücken, ein Update oder ein Upgrade des Judentums? Haben dann die Juden, weiß nicht, verpasst, dass der Messias schon gekommen ist? Weil die gibt es ja heute noch.
Ja, also dass wir glauben, dass das alttestamentische Gottesvolk, das Volk Gottes, Volk des Alten Bundes, das auserwählte Volk Gottes ist und auch bleibt. Aber dass sich das eben durch Christus geöffnet hat auf alle Völker der Welt. Die Kirche ist immer das Volk Gottes aus Juden und Heiden. Auch wenn derzeit ein Großteil des jüdischen Volkes nicht das Christentum angenommen hat, so ist das prinzipiell für alle offen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die aus dem jüdischen Glauben sich hingewandt haben zu Christus und ihn als den Messias anerkannt haben. Und das jüdische Volk hat immer eine Sonderrolle. Es wird niemals als heidnisches Volk einfach betrachtet. Es ist das Volk, das den Messias hervorgebracht hat und das Gott auch auf seine Weise führen wird, die wir vielleicht nicht durchschauen. Update Ja, ich weiß nicht, ob die Worte dann so passend sind. Das Gottesvolk des alten Bundes, es ist erweitert worden zum Gottesvolk des neuen Bundes. Damit ist es nicht ausgeschlossen, es bleibt erwählt, aber es wird eben erweitert auf die Völker, alle Völker der Welt, die ebenso berufen sind wie das Volk Israel.
Glauben Christen dann an denselben Gott wie die Juden?
Ja, sie glauben natürlich, es gibt nur einen Gott. Ja. Und es gibt da im einen oder anderen Punkt auch ein unterschiedliches Verständnis. Aber mit dem jüdischen Volk verbindet uns doch mehr als mit allen anderen, auch von uns getrennten, vom Christentum getrennten Religionen. Und ich habe das einmal sehr schön und beeindruckend erlebt. Ich hatte ein Podiumsgespräch mit einem Rabbiner, einem Vertreter des Islam und noch einem Vertreter des Christentums. Und ich merkte so bei dem Gespräch, auch bei der Diskussion, der Rabbiner und ich, wir konnten uns die Bälle so ganz leicht zuschieben. Zum Beispiel das Stundengebet, was wir beten, das Breviergebet des Priesters, es besteht vor allen Dingen aus den Psalmen des Alten Testamentes. Diese Psalmen werden auch in der Synagoge gebetet. Aber wir beten am Ende jedes Psalms, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das kann kein gläubiger Jude nachvollziehen. Wir haben also etwas, was uns verbindet, einen großen Schatz, aber es gibt auch etwas, was uns trennt. Aber es ist der gleiche Gott.
Ich möchte mal auf den zweiten Teil zu sprechen kommen, den wir schon eben mal angeritzt haben. Nämlich, ich glaube an Gott, den Vater, heißt es. Was ist da so das Besondere dran, dass wir an einen väterlichen Gott glauben?
Also, dass Gott ein Du ist, darauf kann man mit dem natürlichen Verstand, mit dem eigenen Verstand eventuell kommen. Dass es Gott gibt, darauf kann man mit dem normalen Verstand kommen. Aber was darüber hinausgeht, das ist schon Offenbarung. Und Gott hat sich eben uns als Vater offenbart durch Jesus Christus. Und deshalb dürfen wir ihn Vater nennen, weil er sich uns als Vater offenbart hat. Wenn wir das Vaterunser in der Heiligen Messe beten, dann wird es oft eingeleitet mit dem Satz, dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Wir dürfen ihn Vater nennen, eine sehr vertraute Anrede, die eigentlich eine Anmaßung wäre, würde sie uns nicht offenbart. Und deshalb dürfen wir ihn eben Vater nennen, weil uns Christus ihn als Vater offenbart hat.
Aber ein Vater hat ja auch dann wieder diese strenge Seite. Also Vater ist jetzt keiner, der mit mir auf Augenhöhe ist, sondern der mir dann auch was befehlen darf, der mir dann, ja, der mich eventuell auch bestrafen kann, wenn ich meine Hausaufgaben jetzt im alltäglichen Leben nicht gemacht habe.
Wir dürfen natürlich so unsere irdische Vorstellung von Vaterschaft und vielleicht dann noch manchmal auch eine Karikatur von Vaterschaft nicht mit der Vaterschaft Gottes verwechseln, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Vaterschaft meint zunächst einmal, dass er derjenige ist, ja auch der Leben hervorbringt. Der Akt der Zeugung, das Geben, das Empfangen auf der mütterlichen Seite, Gott in diesem Bild, in dieser, das ist jetzt nicht eine Übertragung, Gott ist kein Mann, ja, sondern um uns sozusagen ein Verständnis zu ermöglichen, arbeitet Gott mit einem Verständnishorizont, den wir erfassen können. Also einerseits steckt dieses Bild dahinter, das Leben geben, gegenüber dem Leben empfangen, aber dann vor allen Dingen auch der Vater, der schützend ist, der bergend ist, der wachsen lässt, der helfen will, dass die Kinder zum Leben kommen und ihr Leben entfalten. Also selbst wenn der Vater mal streng ist, tut er das nicht, um die Kinder zu ärgern, sondern um sie größer werden zu lassen, aus Liebe. Und so handelt eben Gott auch. Er will uns auch zu immer mehr führen. Er will uns groß machen, nicht klein machen. Er will uns nicht unterdrücken. Aber er tut dies eben dann auch, indem er uns auch Grenzen setzt. Und manchmal wollen wir den nicht immer gerne zur Kenntnis nehmen.
Weil Sie gesagt haben, Gott war kein Mann, warum nennen wir ihn dann Vater und nicht Mutter?
Das hängt mit der Offenbarung zusammen. Und das wäre, wenn man das nochmal in die Geschlechteranthropologie einsteigt, in diese Bildwelt, ja, also wirklich vorausgeschickt, der Mann ist nicht gottähnlicher als die Frau. Die Gottähnlichkeit, die der Mensch in sich trägt, das Bild Gottes, das ist bei allen gleich. Aber von dem Leben zeugen und empfangen von dieser Bildhaftigkeit, so steht eben das Weibliche, das Mütterliche für die Schöpfung, für die Welt, die das Leben empfängt, ja? Auch für den Menschen, für die Menschheit schlechthin, die das Wort Gottes empfängt. Und hier wird auch deutlich, empfangen ist nicht irgendetwas rein Passives, sondern etwas höchst Aktives. Mutterschaft ist nicht einfach ein Passives, ich bekomme da etwas, sondern gibt eben Wesentliches auch mit dazu. Und diese aktive, offene, empfangende Haltung des Menschen, der Schöpfung, wird besonders in Maria, wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen, besonders deutlich. Also man hat auf der einen Seite das Bild der Schöpfung, was eben das Weibliche vor allen Dingen in den Mittelpunkt stellt, und Gott auf der anderen Seite, der das Väterliche in den Mittelpunkt stellt. Aber es wird auch immer auch schon im Alten Testament werden mit dem Bild Gottes auch mütterliche Aspekte verbunden. Ja. Kann denn eine Mutter ihr Kind verstoßen, selbst wenn sie es täte, ich werde es niemals tun, so heißt es bei Jesaja. Also Gott ist in diesem Sinne, integriert er auch viele weibliche, mütterliche, bergende, schützende Elemente, die wir vielleicht eher der Mutter zuordnen, in diesem Gesamtbild.
Aber die Offenbarung, die bezieht sich jetzt hauptsächlich aus der Heiligen Schrift, oder?
Wir glauben, dass Jesus Christus das Wort Gottes schlechthin ist, die Offenbarung Gottes schlechthin. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die ersten Verse des Johannesevangeliums. Das Wort, das Gott endgültig gesprochen hat, ist Jesus Christus. Und dieses Wort, diese Offenbarung wird festgehalten, einerseits durch die Heilige Schrift, eine ganz wesentliche Quelle, aber auch durch die Apostel, denen es anvertraut ist, dieses Wort zu bewahren. Wer euch hört, der hört mich. Ich empfangt den Heiligen Geist. Du bist Petrus, der Felsen, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Also diese apostolische Vollmacht gehört auch mit zur Offenbarung. Und wir sagen, wir glauben, dass die Offenbarung endet mit dem Tod des letzten Apostels. Damit ist Gott in der Offenbarung an seine Grenze gekommen oder hat die Fülle uns geschenkt. Was danach kommt, ist keine neue Offenbarung mehr. Die Kirche hat die Aufgabe, das, was von den Aposteln überliefert ist und durch die Heilige Schrift überliefert ist, zu bewahren und zu entfalten und den Menschen aller Zeiten, aller Nationen zu bringen, zu verkünden, ja, und sie für das Wort Gottes, was Jesus Christus selbst ist, die Herzen aufzuschließen.
Also die Bibel bezieht sich eben auf diese Augenzeugen Jesu, also auf die Apostel. Aber woher nehmen Sie dann die Sicherheit, dass da nicht im Prinzip der stillen Post, dass es auch alles so richtig überliefert wurde?
Also da gibt es verschiedene äußere Hinweise. Zum Beispiel wurden da in den Qumran in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, Ende der 40er Jahre, 47 folgende, in Höhlen am Toten Meer Schriftrollen gefunden aus dem Alten Testament, die aus der Zeit Jesu etwa stammen und die genau das, was heute im Alten Testament steht, getreu widerspiegeln. Das heißt, man hat eben nicht durch stille Post das alles verändert. Da gibt es solche äußeren Gründe. Der entscheidende Punkt ist, dass ich glaube, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dafür sind die Apostel gestorben und nicht nur die Apostel, viele andere. Und dass das, was uns die Heilige Schrift überliefert, die Zusage, dass er bei seiner Kirche ist, dass ich das für wahr halte und dass ich daran glaube.
Und wenn Sie einfach nur verrückt waren?
Ja, also, dass so viele gleichzeitig verrückt werden, ist eher unwahrscheinlich, wäre ein wahrscheinlich noch größeres Wunder als die Auferstehung. Und jedenfalls muss man sagen, dass diejenigen, die für Christus gestorben sind, subjektiv davon überzeugt waren, dass das echt ist. Man stirbt vielleicht für einen Irrtum, aber man stirbt für eine Überzeugung und nicht für eine Scharlatanerie. Und diese Wolke von Zeugen, wie auch das die Heilige Schrift sagt, ist schon ein sehr, sehr starkes Indiz. Für mich ist eines der größten Wunder, dass die Kirche auch nach 2000 Jahren noch existiert. Denn wir sind natürlich alle Menschen. Und durch diese menschliche Seite kommt auch viel Sünde, viel Unheil in das Leben der Kirche. Und dennoch bindet sich Christus an seine Kirche und gibt ihr Leben. Sie lebt von Christus. Ohne ihn wäre sie längst untergegangen.
Darüber werden wir, glaube ich, auch demnächst noch mal ein bisschen intensiver sprechen. Ich bedanke mich schon mal bis dahin und dann gehen wir mal direkt weiter mit dem Glaubensbekenntnis und schauen uns direkt mal den nächsten Satz an.